Unser Sektor der Woche, die US-Eisenbahnen. Sie melden sich. Da ist einiges los. Mehr dazu gleich. Novo Nordisk kommt definitiv immer noch nicht zur Ruhe. Mehr dazu gleich. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Ernüchterung nach dem ersehnten Zolldeal. Märkte mit Ermüdungserscheinungen. Wir haben Mittwoch, den 30. Juli und mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Ja, lassen Sie uns direkt loslegen. Letzte Woche hatte ich Ihnen eine schöne Ausarbeitung, die mein lieber Kollege Christian Gombert gemacht hatte, zu dem Thema US-Eisenbahnen präsentiert, als Sektor der Woche. Warum hatte ich das gemacht? Ja, es gab zwei Kernaussagen. Zum einen, der Sektor ist hochkonzentriert. Es gibt nur noch 6 Bahnlinien und davon eben 2, die im Westen tätig sind. Das war die Union Pacific und die andere, die Berkshire besitzt. Und 2, die im Osten der USA tätig sind, CSX und eben die Norfolk Southern. Und die Meldung, die ich Ihnen mitgebracht hatte, war, dass Union Pacific und Norfolk Southern sich unterhalten, auf gut Deutsch, über einen Merger. So, und was ist passiert gestern? Ja, deswegen, ich habe es so dabei, weil das kam erst nach Fertigstellung unserer Präsentation für heute. Gestern, zum einen hat Norfolk gemeldet, ihre Quartalsergebnisse, die nicht so gut waren, das ist das eine, aber nicht so wichtig. Aber Union Pacific hat verkündet, dass sie mit Norfolk Southern übereingekommen sind, einen 85 Milliarden US-Dollar Merger zu machen. Also diese beiden werden definitiv fusionieren. Das ist eine Mischung aus Aktien von Union Pacific und einer Barkomponente. Also das findet dann statt. Und das Spannende daran ist, wir hatten das Thema ja letzte Woche mitgebracht im Rahmen einer möglichen Konzentration. Wenn ich im Westen 2 Bahnlinien habe, also es geht immer um das Thema Fracht, um das noch einmal, den Transport von Fracht, von Gütern innerhalb der USA, um das noch einmal zu verdeutlichen. Wenn ich 2 Bahnlinien im Westen habe und 2 im Osten und wir schaffen es jetzt, dass eine aus dem Westen, nämlich Union Pacific, und eine aus dem Osten, nämlich Norfolk Southern, zusammen fusionieren, wird es die erste Bahnlinie geben, die Fracht sozusagen von ganz im Westen Los Angeles bis ganz im Osten New York in einem durchtransportieren kann. Und das wird ein erheblicher Vorteil, das Heben von erheblichen Synergien sein, weil bisher war es so, dass sozusagen da, wo die eine Linie endet und die andere anfängt, dass es da zu großen zeitlichen Verzögerungen gekommen ist. Also da müssen da müssen die Lokzüge umgehängt werden und all das. Und das wird dann zukünftig nicht mehr anfallen. Das heißt, diese vereinte Linie wird dann deutliche Kosten- und Zeitvorteile gegenüber den anderen beiden haben. So, was bedeutet das für die anderen beiden? Und deswegen war das auch das Thema der Woche im Sektor, eine beginnende Konzentrationsbewegung. Jetzt verbleibt ja entweder Berkshire Hathaway als Möglichkeit ein Gegenangebot, ein höheres für Norfolk, oder Berkshire Hathaway wird schauen, ob sie die andere Bahnlinie, nämlich CSX, bekommen können. Also da passiert wirklich einiges und wir hatten es mit unserem Sektor der Woche in der letzten Woche gerade sozusagen noch rechtzeitig geschafft. So, mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, dort ist extrem viel los und es bleibt absolut spannend. Also Konzentrations- und Mergerbewegungen bei den US-Eisenbahnen. Die zweite Meldung, die kam auch, nachdem ich die Präsentation gestern fertiggestellt hatte, die kam leider, was heißt leider, also die Meldung kam wieder einmal von Novo Nordisk, leider wieder einmal keine so gute, wie so häufig in den letzten Monaten. Wir hatten ja schon mehrfach über nicht so schöne Studienergebnisse gesprochen. So, gestern kam dann ja die Senkung der Prognose für dieses Jahr oder die Zurücknahme der Wachstumserwartungen, was nicht so schön ist. So, was hatten wir an bisheriger, ja, wie heißt es immer so schön in Englisch, an Guidance? Es wurde bisher prognostiziert für dieses Jahr, dass Novo ein Umsatzwachstum von +13 bis +21% erwartet hatte. Dieses +13 bis +21 ist gestern reduziert worden auf plus 8 bis plus 14%. Also 10% Umsatzwachstum ist immer noch sehr gut. Darüber würden sich viele Pharmakonzerne freuen. Aber die Senkung der Prognose ist natürlich nicht schön. Sie haben auch sozusagen ihre Wachstumsdynamik bei den Ergebnissen zurückgenommen. Die Erwartung war bisher, dass sie in diesem Jahr ein Ergebniswachstum von plus 16 bis plus 24% erzielen werden. Und das haben sie jetzt zurückgenommen auf plus 10 bis plus 16. Also immer noch ein zweistelliges Ergebniswachstum, aber eben nicht mehr so hoch wie vorher. Und die Gründe dazu sind wieder einmal eben die Abnehmspritzen in den USA. Also zum einen der Konkurrent Eli Lilly mit seiner Abnehmspritze, die verstärkt von den Ärzten verschrieben wird. Und zum zweiten, dass es nach wie vor relativ viele wohl illegale Produktionen geben sollen, gegen die sie jetzt auch wohl juristisch vorgehen werden. Also die Sache ist immer noch nicht, also schön, zumindest nicht schön im Sinne von positiven Nachrichten oder verbesserten Nachrichten. Und das Spannende ist jetzt ja, wie reagiert die Aktie auf so etwas? Es ist ja nicht so, dass Novo Nordisk momentan auf dem Höchstkurs steht. Den Höchstkurs hatte sie letzten Sommer erreicht, das war im letzten Juli, reden wir heute einmal jetzt für uns über die Euro-Notierung, so bei Kursen von etwa 140 Euro. Wir hatten im Frühjahr schon ein Tief im Bereich um die 50 Euro. Wir hatten eine deutliche Kurserholung von 40% an die 70-Euro-Marke und hatten uns in den letzten Wochen jetzt so um die 60 Euro eingependelt. Und da sprachen wir nach diesem ja doch deutlichen Kursrutsch von 140 Richtung 70, also mehr als halbiert innerhalb des letzten Jahres, über eine mögliche Bodenbildung. Und man könnte davon ausgehen, da Novo Nordisk jetzt seit mehreren Monaten mit Meldungen enttäuscht hat und die Aktie sich in der Summe schon mehr als halbiert hatte, dass weitere negative Meldungen, wie jetzt die Prognosesenkung von gestern, dass die eventuell keinen so großen Einfluss mehr haben auf den Kurs, weil relativ viel im Kurs inzwischen enthalten ist und nach einer Kurshalbierung eventuell auch viele, wie nennen wir das immer so schön, zittrige Hände aus der Aktie draußen sind und in den letzten Monaten eher die starken Hände diese Aktie aufgesammelt haben. Ja, und was hat die Aktie gestern gemacht? Da kann ich nur sagen, das hätte ich so nicht erwartet. Das war, um es mal vorsichtig zu formulieren, das war ein Hammer. Denn es setzte nach diesen ersten Meldungen einen Kursrückgang von etwa 10, minus 12% ein. Das hatte sich dann fortgeführt im Laufe des Tages bis zu Ausverkaufskursen von fast minus 30% gestern. Also wir hatten gestern Tiefstkurse in dem Bereich um 43 Euro, um dann bei etwa 47 Euro aus dem Markt zu gehen. Das ist immer noch ein Minus gegenüber dem Vortag von rund gut 20%. Ja, und was zeigt uns das? Also trotz aller optisch günstigen Bewertungen, aller weiteren positiven zweistelligen Aussichten bisher, wenn eine Aktie auf negative Meldungen noch einmal so stark negativ mit Kursverlusten von minus 20 bis minus 30% reagiert, dann ist die Sache noch nicht gegessen. Das heißt, es sind immer noch zu viele Spekulanten, zu viel heißes Geld, zu viel zittrige Hände drin, denn irgendwer muss ja gestern auf den Verkaufsknopf gedrückt haben, um zu sagen, oh, die Meldung gefällt mir nicht, auch wenn sich die Aktie in den letzten 12 Monaten jetzt schon mehr als halbiert hatte, ich gehe trotzdem raus. Und es müssen ja relativ viele gewesen sein oder es kommen Shortseller dazu, aber auf jeden Fall nicht genügend starke Käufer, dass die Aktie so stark reagiert. Was bedeutet das jetzt für den Blick nach vorne? Also eine Bodenbildung haben wir auch jetzt nach 12 Monaten Kursverlust mit dieser Bewegung von gestern und neuen Verlaufstiefskursen definitiv immer noch nicht. Die Volatilität ist extrem hoch. Wir werden auch hier weitere Wochen oder Monate brauchen, um wirklich, zumindest von der Charttechnik, über einen soliden Boden sprechen zu können. Und die Frage ist jetzt, wie gehe ich als Investor oder als ein möglicher Käufer dieser Aktie mit dieser Situation denn aktuell um? Gibt es zwei Antworten. Die eine lautet Sparplan, einfach regelmäßig Tranche für Tranche für Tranche. Es gibt sogar drei Antworten, Verzeihung. Die zweite heißt einfach mal abwarten und mehrere Wochen und Monate zugucken, bis wir eine definitive Bodenbildung gesehen haben. Und die dritte Antwort, das ist die von mir bevorzugte, verkaufen Sie die hohe Volatilität. Und damit sind wir wieder einmal bei einem meiner Lieblingsthemen, wenn Aktien in einer extrem unruhigen Ausverkaufsphase sind. Hohe Volatilitäten heißen an den Optionsmärkten extrem hohe Stillhalterprämien. Also, anstatt die Aktie eventuell direkt zu erwerben, Verkauf von Puts für den, der das kann, hohe Prämien kassieren oder der indirekte Weg, sage ich auch immer wieder, da sind wir bei dem Thema Discounter-Strategie, kaufen Sie Discount-Zertifikate. Das sind Dinge, die profitieren von dieser extrem hohen Volatilität und solange die Aktie keinen klaren Trend und keinen klaren Boden hat, begnügen Sie sich mit zweistelligen Renditen im Rahmen der Stillhalterprämien. Wenn Sie das Thema interessiert, sagen Sie es mir, dann bringe ich vielleicht für den Freitag, für den Wochenschluss einfach dann mal ein konkretes aktuelles Beispiel mit, um Ihnen das zu verdeutlichen. So, das waren im Laufe des gestrigen Nachmittags zwei Hammermeldungen, einmal die US-Eisenbahn und dann zweitens Novo Nordisk mit eben, man kann es definitiv noch einmal Gewinnwarnung nennen, weiterhin unruhige Zeiten. Ja, und dann lassen Sie uns doch mit unserem ganz normalen geplanten Tagesprogramm beginnen. Wir hatten vom Wochenschluss, oder vielmehr Sie hatten mir nach dem Wochenschluss noch einige Fragen zukommen lassen. Die werden wir uns wieder anschauen. Erste Frage. Sie sprachen den deutschen Industriegipfel an. Mit geplanten Investitionen der deutschen Industrie, mit genannten, auch sehr witzig, wie man das auf 1 Milliarde so festlegen kann, aber trotzdem, mit genannten 631 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren. Und wollten wissen, was ich davon halte. Überschrift dazu von mir, klingt natürlich grundsätzlich gut. Aber erstens, das sind keine verbindlichen Zusagen. Zweitens, ich nenne Ihnen einfach nur mal ein paar Punkte, die die Situation in Deutschland trotz all dieser möglichen geplanten Investitionen ganz gut beschreiben. Viele Sektoren unserer deutschen Industrie kämpfen momentan mit zahlreichen Problemen. Also ich hatte eine Branche schon mehrfach thematisiert, das war die Chemieindustrie. Das Jahr 2025 ist abgehakt, Gewinnwarnung BASF, Standortnachteile. Und sie haben in den letzten Tagen bis heute Morgen, ich glaube heute Morgen war es Mercedes oder Daimler, wenn Sie in die Automobilbranche schauen, was momentan an Gewinneinbrüchen gemeldet wird, also unserer deutschen Automobilindustrie, und damit haben wir zwei Schlüsselsektoren der deutschen Industrie, Automobile und Chemie, denen geht es mal definitiv nicht gut. So, wir haben unverändert Standortnachteile in Deutschland. So, dann haben wir, wenn wir in den Osten gucken, China, die viele Produkte dann teilweise mit staatlicher Unterstützung und Dumpingpreisen eben versucht, in die westlichen Märkte zu exportieren. Wir haben, wenn wir bei dem Thema Automobile bleiben, den Absatzmarkt China mehr oder weniger fast verloren zurzeit. Ganz im Gegenteil, die chinesischen Elektroautos kommen jetzt langsam nach Deutschland. Wir haben, wenn wir in den Westen schauen, die USA, die, und da sind wir bei dem Titel unserer Woche, der lang ersehnte Zolldeal, 15% Basiszoll, ob das gut ist? Für mich definitiv nicht. Also die USA mit Einfuhrzöllen, die unsere Industrie belasten. Wir haben im Rahmen auch dieser Verhandlungen gesehen, die EU hat keine einheitliche Linie. Es gibt stark divergierende nationale Interessen. Sie brauchen nur nach Deutschland und Frankreich schauen. Das war auch nicht gut. Das heißt, wir hatten auch keine starke Verhandlungsposition gegenüber den USA. Ich will nicht sagen, wir haben uns erpressen lassen, aber wir haben wahrscheinlich das bekommen, was wir verdient haben. Und wenn wir jetzt noch in die Binnensituation schauen, in unsere deutsche Haushaltsplanung, trotz dieser geplanten Strukturmaßnahmen und dieses, wie heißt es so schön, Sondervermögens, also der geplanten Sonderschulden in Höhe von vielen hundert Milliarden Euro, haben wir, kam auch die Tage heraus, wenn wir die Haushaltsplanung von unserem Finanzminister, Herrn Klingbeil, anschauen, bis zum Jahr 2029 momentan ein Loch von 172 Milliarden Euro und keiner weiß, wie das geschlossen werden soll. Das wird momentan ausgesessen. Also wir haben so viele Themen, die nach wie vor nicht unbedingt so prickelnd sind. Dann klingen natürlich geplante 631 Milliarden Euro als Investition der deutschen Industrie, klingen sehr gut. Mal schauen, was da wirklich kommt und umgesetzt wird. Die Situation in Summe ist, würde ich sagen, nicht so gut, wie es ein DAX-Stand von deutlich über 24.000 Punkten zeigt. Kein Grund zur Euphorie, meiner Meinung nach. So viel zu Ihrer Frage nach meiner Meinung zum Industriegipfel. Nächste Frage. Es kommen wir zu ein paar Einzeltiteln. Ja, immer wieder wird man auch zu Bayer gefragt. Sie nannten als Unterpunkte, ja, da scheint es immer mehr Käufer zu geben. Die Analysten sind noch skeptisch. Klingt doch sehr interessant. Deswegen als Überschrift meiner Antwort Turnaround? Fragezeichen. Und bevor ich jetzt alles durchspreche, sowohl das Fundamentale als auch das Technische, wir mögen seit Jahren Bayer qualitativ nicht. Und wir mögen sie auch weiterhin nicht. Wir sind auch nicht investiert. Warum? Naja, ich schaue mir den Börsenwert an von 28 Milliarden Euro auf den aktuellen Kursen, bei Nettoschulden von 30 Milliarden Euro. Da würde ich sagen, es erfüllt relativ viele qualitative Kriterien unserer Meinung nach nicht. Und die Situation bleibt fundamental schwierig. Charttechnisch, und da haben Sie durchaus recht, Sie merken, dass da ein bisschen was passiert, charttechnisch hat sich die Aktie deutlich verbessert. Sie hat nach einem jahrelangen Niedergang scheinbar im November und jetzt im April bei rund 18 Euro einen Doppelboden gebildet. Also sie ist im November bis auf 18 Euro gefallen, ist dann angestiegen, ist im April ein halbes Jahr später wieder bis 18 Euro gefallen, hat dort gedreht. Seitdem haben wir jetzt einen Kursanstieg auf aktuell knapp 30 Euro gesehen. Also von April bis Juli in 3 Monaten von 18 auf 30, das ist ein Wort. Und die charttechnische Verbesserung sehen wir auch daran, der Kurs notiert inzwischen oberhalb aller Durchschnittslinien. Die 38, die 100, die 200, die auch alle am Drehen sind. Insofern deutlich charttechnische Verbesserung, ja. Wir sehen aber auch im Bereich der 30-Euro-Marke, also dort, wo die Aktie inzwischen angekommen ist, aus den letzten Jahren einen massiven Widerstand. Also für Sie als eventuell spekulativer Käufer auf einen Turnaround muss erst die Marke von 30 Euro überwunden werden, bevor sich weiteres Kurspotenzial bietet. Momentan ist an dieser Marke erst einmal Schluss. Fazit für uns, wir sind nicht investiert und wir werden in einen Titel mit diesen ja, bilanziellen Problemen, nennen wir es ruhig so deutlich, weiterhin auch nicht investieren. Wir suchen uns andere Qualitätsaktien. Aber Sie haben natürlich recht, charttechnisch deutliche Verbesserung. Das war Ihre Frage zu unserem ersten Einzeltitel zu Bayer. Kommen wir zu einem allgemeinen Thema, Ihrer Frage nach Kennzahlen zur Profitabilität. Und weil ich sehr häufig über den Free Cash Flow rede, wollten Sie wissen, worauf schauen wir dann vielleicht sonst noch so? Also es gibt jetzt nicht die Kennzahl oder das Allheilmittel für alles. Man muss dazu auch noch jeweils eventuell den Sektor und die Unternehmen unterscheiden, weil dort jeweils eventuell andere Kennzahlen aussagekräftiger sind. Aber was ich Ihnen mitgeben kann, schauen Sie doch einfach auf die Eigenkapitalrendite, den sogenannten Return on Equity, ROE. Der besagt, wie rentabel wird das Eigenkapital eingesetzt oder anders ausgedrückt, wie viel Gewinn wird im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital erzielt. Klingt gut, jetzt muss man aber aufpassen, wenn man sozusagen seine Bilanz strukturiert in Eigenkapital und Fremdkapital, kann ich natürlich meine Verschuldung hochfahren, dadurch den Anteil des Eigenkapitals reduzieren und wenn ich profitabel bin, habe ich dadurch sozusagen einen Hebel und eine höhere Eigenkapitalrendite. Das heißt, neben der reinen Eigenkapitalrendite bitte auch noch dazu die Bilanzstruktur, sprich die Verschuldungssituation beachten. Worauf legen wir noch Wert? Ja, dass eben grundsätzlich die Erträge höher sind als die Kapitalkosten, also dass ein Mehrwert geschaffen wird, dass der Buchwert kontinuierlich gesteigert wird. Wir legen, wie gesagt, Wert auf Free Cash Flow Erzielung. Bleibt nach Abzug aller Investitionen und Kosten was übrig. Und idealerweise wird auch dieser Free Cash Flow dann permanent gesteigert. Das sind Dinge, die uns gefallen. Und dazu eben, wenn er gesteigert werden soll, brauchen wir Wachstumsaussichten. Auch das bitte einfach mit beachten. Fazit für uns, grundsätzlich Unternehmen mit einer hohen Profitabilität bevorzugen. Ich hoffe, das konnte Ihnen einigermaßen helfen. Und zu dem Thema so ein bisschen Eigenkapitalrendite haben Sie mit 2 Fragen zu Schweizer Aktien dann auch 2 Beispiele dabei, auf die wir jetzt noch einmal eingehen werden. Also, nächste Frage. Erste Schweizer Aktie, Geberit. Sie sprachen das Thema im Rahmen der hochwertigen Bad- und WC-Installationen an, Marktführerschaft in Europa, die Aktie sei nicht günstig bewertet und wie das Potenzial der Aktie ist. So, wer Geberit nicht kennt oder einfach nur 2, 3 Kennzahlen, Die Aktie hat einen Börsenwert oder die Firma hat einen Börsenwert von rund 21 Milliarden Schweizer Franken. Die Eigenkapitalrendite liegt bei ca. 45%. Und das ist hoch, das ist gut. Da sind wir bei dem Thema, also so ähnlich wie die hohe Qualität der Produkte, auch eine sozusagen hohe Profitabilität. So, und jetzt schauen wir mal auf den Free Cash Flow. Der soll von 630 Millionen Franken aus dem Jahr 2024 auf ca. 700 Millionen in 2028 ansteigen. Also innerhalb von 4 Jahren von 630 auf 700, gut 10%, das ist jetzt nicht die stärkste Steigerung. Da sind wir beim Thema Wachstumsaussichten und wir sind beim Thema Bewertung, Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Hohe Qualität, hohe Profitabilität wird in der Regel von der Börse hoch bewertet. Das sehen wir. Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr happige 33, für nächstes Jahr 31 und für das Jahr 2027 29. Ja, das ist schon nicht günstig. Dividendenrendite liegt bei ca. 2%. Und jetzt schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Kursentwicklung, um das einzuwerten oder einzudeuten, wie steht die Aktie momentan da. Also Geberit hat zum einen in einer 10 Jahre andauernden Phase, nämlich 2011 bis 2021, einen sehr starken dynamischen Kursanstieg hingelegt. Das klingt nach 10 Jahren starker Wachstumsphase. Sie startete nämlich im Jahr 2011 im Tief bei ca. 150 Franken und hatte 10 Jahre später im Jahr 2021 bei knapp 800 Franken den auch bisher nicht wieder erreichten Höchstkurs. So, und was wir immer wieder sehen, wenn Firmen jahrelang sehr dynamisch sich entwickeln, profitabel sind und entsprechend Kursgewinne zeigen, dass irgendwann die Phase dann mal schwieriger wird oder diese 10 Jahre starke Wachstumsphase auch einmal verdaut werden muss. So, und genau das sehen wir bei Geberit. Die hat sich nämlich bis zum Jahr 2023 von diesen knapp 800 Franken auf ja rund 400 etwa halbiert. Ja, und sie steigt jetzt wieder, seitdem sie ist heute bei gut 620 Franken, also genau in der Mitte zwischen dem Tief der letzten Jahre, der 400 und dem Hoch der 800. Ja, und Sie fragen nach dem Potenzial. Also ich würde sagen, einfach marktkonform. Also sie war jetzt sogar über 1, 2 und 3 Jahre besser als der Swiss Leader Index, über die 5-Jahre-Periode, aber schlechter. Also Schnäppchen ist es nicht, ist ein solider Qualitätswert, haben auch keine besonders interessante charttechnische Situation. Also Marktperformer, solider Standardwert. Wenn Ihnen das zur Geberit langt. Danach hatten Sie neben der Geberit zu einer weiteren Schweizer Aktie noch eine Frage, nämlich Givaudan. Sie fragen nach dem aktuellen Abschwung. Es ging auch jahrelang nur bergauf. Da haben wir wieder so ein Thema, gerade wie bei Geberit. Es gibt doch keine schlechten Nachrichten. Was ist da los, wollen Sie wissen? So, Givaudan gehört zu dem Sektor Spezialchemikalien, also klingt sehr hart, aber wir reden dann über Parfüm und Aromen. Sie hat auch einen Börsenwert von ca. 32 Milliarden Schweizer Franken, Eigenkapitalrendite rund 23%, die ist dann etwa halb so hoch wie bei Geberit. So, und wir reden auch hier über das Thema Bewertung. Ja, Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 28, für nächstes Jahr erwartet 26 und für das Jahr 2027 25. So, und was ist da los? Warum sind Sie mit der Kursentwicklung nicht zufrieden? Die Aktie zeigt seit dem Jahr 21, also 2021, und das war jetzt auch wieder das Jahr von Geberit, ein sehr sprunghaftes Kursverhalten. Was meine ich damit? So, schauen wir auch hier wieder. Wir haben genau dasselbe Thema. Von 2011 bis 2021 bei Givaudan eine extrem starke 10-jährige Wachstumsphase. Der Kurs konnte sich in dieser Zeit von 700 Schweizer Franken bis auf knapp 5000 Schweizer Franken entwickeln. Das war nämlich der Höchststand Ende des Jahres 2021. So, und wir sind heute bei rund 3500 Franken. also deutlich, nämlich 1500, also 30% unterhalb des Höchstkurses aus dem Jahr 2021. Wir hatten in den Jahren 2022, 2023 einen bisherigen Tiefstkurs von etwa 2800. Auch hier also eine knappe Halbierung von diesen Höchstkursen. Wir waren in der Spitze noch letztes Jahr bei 4600, jetzt 3500, also trotz freundlicher Aktienmärkte korrigiert die Firma. Rein von der Chartentwicklung muss man sagen, auch hier eine 10 Jahre lange starke Wachstumsphase, die einfach Ermüdungserscheinungen zeigt mit massiven, ja doch kann man durchaus sagen, massiven Kursschwankungen. Eigentlich jetzt seit 4 Jahren im Rahmen einer breiten Seitwärtsphase. Schlechter als der Markt zurzeit. Und was ist der Grund? Sie sagen keine schlechten Nachrichten. Naja, ich habe mir zumindest einmal die Cashflow-Entwicklung angeschaut. Und im Jahr 2024, also letztes Jahr, wurden noch 1,3 Milliarden Schweizer Franken Free Cashflow berichtet. Der soll im laufenden Jahr um etwa 300 Millionen Schweizer Franken sinken auf 1 Milliarde. Und wenn ich mir anschaue, die Prognosen, die die Analysten momentan geben, bis zum Jahr 2028, also in 3 Jahren, soll dieser Free Cashflow auch wieder nur 1,2 Milliarden Franken erreichen. Also immer noch unter dem Stand von jetzt aus dem Jahr 2024, könnte das auch definitiv einfach ein Hinweis von weniger Wachstum, mehr Schwankungen sein. Und insofern tut sich dann auch nach einer 10-jährigen massiven Kursanstiegsphase so eine Aktie dann auch vielleicht ohne bewusst wirkliche schlechte Meldung einfach schwerer. Und sie verändert so ein wenig den Charakter. Und zu dem Thema, die Aktie verändert vielleicht ein wenig den Charakter, habe ich Ihnen auch ein ganz anderes, prominentes Beispiel mitgebracht. Und das Paradebeispiel dafür ist für mich die Apple-Aktie. Die Firma hatte, zumindest so auch von den Kursen, wobei lassen Sie sich von dem Chart hier nicht ganz irritieren, das ist jetzt leider nicht die logarithmische Skalierung, es ist eine lineare Skalierung, insofern täuscht das ein wenig. Wir haben ein sehr starkes Wachstum, sowohl fundamental, als dann auch in den Kursen bei der Apple-Aktie bis zum Jahr 2021 gesehen. So, und wenn ich mir eben die letzten 20 Jahre anschaue, so beginnend im Jahr 2006, also da kommt dann langsam das Thema iPhone auf. Von 2006 bis 2021 hat die Apple-Aktie annualisiert deutlich über 30% PA im Kurs zugelegt. Und wenn wir uns die Ergebnisse der Apple-Aktie jetzt oder der Apple-Firma in den letzten Jahren anschauen, reden wir wiederholt darüber. Es gibt so gut wie kein Umsatzwachstum mehr. Sie ist zwar hochprofitabel, aber die Phase der starken Wachstumsdynamik ist seit einigen Jahren definitiv beendet. Und das kann dann auch den Charakter der Aktie definitiv ändern. Von einem dynamischen, ja, Wachstumsturbo, einem Outperformer, der jedes Jahr im Schnitt über 30% zulegt, zu, und jetzt schauen wir wieder auf die Zahlen, von 2021 bis jetzt, also über die letzten 4 Jahre, reden wir davon, dass die Apple-Aktie pro Jahr dann etwa, ja, mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist, pro Jahr noch 4% gemacht hat. So, und das meine ich damit, dass Firmen eventuell den Charakter im Laufe der Zeit ändern können. Denn eins ist ja relativ klar, wenn einmal eine gewisse Größe, eine gewisse Umsatzgröße erreicht ist, fällt weiteres hohes prozentuales Wachstum schwer. Stichwort Basiseffekt. So, und dann können wir jetzt noch das Stichwort nennen, Lebenszyklus einer Firma. Und dann verändert sich eben auch das Kursverhalten. Und das ist jetzt nur noch mal das absolut beste Beispiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass Givaudan und Geberit gar nicht mehr wachsen werden. Aber so wie es aussieht, war das Wachstum in den Jahren 2010 bis 2021 oder 11 bis 21 bei mehreren Firmen eine dynamische Wachstumsphase. Es war auch dann direkt die Phase nach der Finanzkrise. Auch die Börsen sind in dieser Phase extrem stark gewachsen. Und das weiteres operatives Wachstum dann eventuell nicht mehr in dieser Größenordnung ausfällt und der Charakter der Aktie, sprich auch die Kursverläufe, sich ändern und eben nicht diese hohen prozentualen Wachstumswerte pro Jahr aufzeigen. Kann auch eben für Geberit und Givaudan gelten. So viel zu Ihren offenen Fragen, zumindest zu dem Thema, was die Aktien angeht. Sie haben noch eine offene Frage mitgebracht, die mir auch sehr gut gefällt. Wir reden über das Thema Anleihen im Portfolio, damit wieder Depotstrukturen und Anlageklassen. Sie fragten über die Abbildung von Anleihen im Portfolio. Wie mache ich das am besten? Jetzt über ETFs, über Fonds, über Einzelanleihen. Welche Segmente wähle ich? Die Staatsanleihe, die Unternehmensanleihe. Wie sieht es mit der Währung aus? Bleibe ich im Euro? Gehe ich in den Dollar? Gehe ich in die Emerging Markets? Auch dazu, zu dieser sehr komplexen Fragestellung, kann ich erstmal grundsätzlich nur sagen, es gibt nicht die richtige Antwort. Einfach die gewählte Struktur, die gewählten Segmente müssen zu Ihnen als Anleger passen. Zum einen zu Ihrer Depotstruktur, zu Ihren Anlagezielen und ich sage es immer wieder auch zu Ihrer Mentalität. Erste Frage, möchten Sie ein Währungsrisiko oder eine Währungschance eingehen? Ja oder nein? Wenn Ihnen das zu ungewiss ist, wenn Sie in diesem Jahr die knapp 15% Dollarabwertung gesehen haben und sagen, sowas möchte ich nicht, bleiben Sie im Euro. Dann haben wir die Segmente Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Grundsätzlich war immer die Aussage, in Krisensituationen, und Krisensituationen sind dann häufig schwierige Situationen für die Aktien im Portfolio, helfen Staatsanleihen, weil dann in Krisensituationen eine Flucht in sichere Häfen stattfindet. Wir haben heute aber das Thema, die Staaten sind massiv verschuldet. Die USA haben ihr letztes AAA-Rating aberkannt bekommen. Die Schulden sollen weiter steigen. Also sind die Staaten wirklich noch oder die Staatsanleihen die wirklich sicheren Häfen? Auch Deutschland will ja seine Verschuldung in den nächsten Jahren massiv hochfahren. Das ist ein Punkt, den es zu bedenken gilt. Das Segment der Unternehmensanleihen ist attraktiver, weil sie dort eine höhere Verzinsung bekommen und häufig die Bilanzsituation bei den Unternehmen inzwischen besser aussehen als bei den Staaten. Aber aufgrund der guten Börsenentwicklung der letzten Monate sind die Spreads, also die Zinsaufschläge, die sie bei Unternehmensanleihen bekommen, momentan sehr niedrig. Also sie bekommen nur ein wenig mehr und nicht viel mehr als bei den Staatsanleihen. Auch das gilt es zu bedenken. Und jetzt noch zwei wichtige Dinge. Was ist gut bei dem Thema Anleihen? Wenn wir einen Blick auf die Zinsstrukturkurve werfen, haben wir momentan, historisch betrachtet, sehr steile Zinsstrukturkurven. Was bedeutet sehr steil? Ja, mit fortschreitender Laufzeit, also mit einer längeren Laufzeit der Anleihe, werden auch die Verzinsungen höher. Das ist gut. Es gibt dann einen sogenannten Roll-Down-Effekt. Also wenn Sie heute eine 8-jährige Anleihe kaufen, ist sie in einem Jahr ja nur noch bei 7 Jahren und in 2 Jahren nur noch bei 6 Jahren. Was bedeutet, die Rendite, die heute für eine 8-jährige eine höhere ist als für eine 7- oder eine 6-jährige Anleihe, wird dann sozusagen auch im Laufe der Zeit geringer. Und das spricht für eher Kursanstiege. Das klappt aber nur, und das ist jetzt der zweite wichtige Punkt, das klappt aber nur bei einer festen Endfälligkeit. Also eine Anleihe hat ja eine feste Endfälligkeit. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, wie setze ich diese Strategie, Beimischung von Anleihen in meinem Portfolio am besten um? Einzelanleihe oder Fonds, also ETF oder Fonds? Einzelanleihen zu erwerben ist ganz häufig speziell im Segment der Emerging Markets oder der Unternehmensanleihen gar nicht so einfach, weil viele Emittenten den Privatanleger gar nicht wollen und haben Stückelungen, die beginnen erst bei 100.000 Euro. Manche sind sozusagen für den Vertrieb, für den Privatanleger gar nicht zugelassen. Also die Suche ist nicht so einfach. Und wir haben andererseits bei den ETFs und den Rentenfonds ganz häufig eben das Thema, dass wir keine feste Endfälligkeit haben. Also wenn Sie einen durchschnittlichen Rentenfonds kaufen, hat er wahrscheinlich immer eine 5-jährige Laufzeit. Und diesen Roll-Down-Effekt, dass Sie aus einer, nehmen wir jetzt das Beispiel, eine 5-jährige Anleihe, die dann eine 4-jährige, eine 3-jährige, eine 2-jährige, eine 1-jährige wird und dann zurückgezahlt wird zu 100, das werden wir nicht erleben dann bei diesen Rentenfonds, weil die im Schnitt immer ihre 5-jährige Laufzeit haben und Anleihen, die kürzer werden, verkaufen müssen und dann eben längere wieder hineinkaufen. Die Lösung dafür wäre das Stichwort Laufzeitfonds. Da gibt es seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr Laufzeitfonds, die eine feste Fälligkeit haben, entweder mit Staatsanleihen oder eben mit Unternehmensanleihen. Ich habe mir das mal angeschaut, also die längsten, die ich gefunden habe, laufen bis zum Jahr 2034. Das wäre dann die 9-jährige Laufzeit und die beginnt praktisch im Jahr 2026 haben wir sozusagen Laufzeitfonds. und für die Jahre 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 bis 34, also bis zur neunjährigen Laufzeit, gibt es Laufzeitfonds, bei denen die Anleihen wirklich zu diesem Termin dann auch fällig werden und sie von diesem Roll-Down-Effekt profitieren könnten. Und ein Beispiel habe ich dazu herausgesucht, also den längsten, den ich gefunden habe, für jetzt in der Eurozone auf Unternehmensanleihen. Der hat eine momentane Rückzahlungsrendite von, das ist die neunjährige, von etwa 3,5% hier in der Eurozone. Und wenn Sie ein Jahr, wenn Sie auf das Jahr 2030 gehen, fünfjährige Laufzeit, finden Sie da momentan etwa 3%. Also das nur zu dem Thema, wie bilde ich Anleihen im Portfolio ab? Die Coupons sind gar nicht so schlecht. Sie machen durchaus Sinn als Diversifikation im Portfolio. Die Frage ist, wie kann ich es am besten umsetzen? Wenn Sie sich die Mühe machen, suchen Sie sich Einzelanleihen heraus. Wenn das zu schwierig oder zu aufwendig ist, wären die genannten Laufzeitfonds mit einem Endfälligkeitsdatum innerhalb der nächsten 9 Jahre eine mögliche Alternative. So, jetzt glaube ich, haben wir aber wirklich alle Fragen durch. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt, den ich Ihnen diese Woche noch mitgebracht habe, unsere Rubrik Aktie der Woche. Und da habe ich Ihnen mal wieder etwas ganz anderes mitgebracht, worüber wir lange nicht gesprochen haben und was momentan auch ein wenig aus der Mode gekommen ist. Die Börsen, die Börsenbetreiber. Unser heutiges Beispiel ist nicht die deutsche Börse, sondern die London Stock Exchange. Und warum? Wenn wir in den Kursverlauf der letzten 5 Jahre hineinschauen, sehen wir, dass sie einen starken Anstieg von 6.500 Pence bis 12.000 Pence jetzt bis vor einem halben Jahr hingelegt hat und seitdem, obwohl wir freundliche Aktienmärkte haben, von den 12.000 Pence auf Richtung 10.000 Pence, also fast 20% jetzt verloren hat. Also wir sehen eine laufende Kurskorrektur als Reaktion auf diesen Anstieg der letzten 3 Jahre. Warum mögen wir denn grundsätzlich Börsenbetreiber? Sie zeigen, da wir davon ausgehen, dass auch die Finanzmärkte weiter am Wachsen sind, ein strukturelles Wachstum. Das gefällt uns. Und zur Bewertung der London Stock Exchange, also eine Wertpapier- und Rohstoffbörse, der Börsenwert der Firma liegt momentan bei rund 53 Milliarden britischen Pfund. Zur Bewertung Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 25,5, nächstes Jahr 23,5 und für 2027 momentan erwartet 21,2. Dividendenrendite ist jetzt nicht das prickelnde, 1,5%, aber strukturelles Wachstum in einem Sektor, der, wenn die Finanzmärkte weiter am Wachsen sein werden, wovon wir ausgehen, eine gute Beimischung im Portfolio ist. Und warum gute Beimischung? Weil sie momentan eben aus der Mode ist und während viele Sachen an den Märkten momentan überhitzt sind, bekommen wir hier Börsenbetreiber mit Kurskorrekturen von inzwischen fast 20%. Das bietet sich meiner Meinung nach momentan mal wieder als eine Alternative zu denen, die ich Ihnen auch in den letzten Wochen genannt habe, zusätzlich an. Ein Beispiel für die Börsenbetreiber unserer Aktie der Woche, die London Stock Exchange. So, kurz zusammengefasst. Wenn wir auf das Börsengeschehen der letzten Tage seit Montagmorgen schauen, können wir den Eindruck bekommen, die erste Euphorie nach den Zolldeals schwindet. Ich weiß nicht, ob Sie das Börsenbonmot kennen. Buy the rumors, sell the fact, also kaufe die Gerüchte und wenn es dann eintritt, das Ereignis, dann verkaufe. Das sieht momentan so ein bisschen so aus. Wir hatten letzte Woche, als der Mitte der Woche der Deal USA-Japan verkündet wurde, einen Kurssprung im Nikkei von 39.000 Punkten auf in der Spitze 42.000. Das ist inzwischen auch schon wieder deutlich korrigiert. Wir sind momentan im Bereich um 40.500. Wir haben, wenn wir nach Deutschland schauen, und da sind wir wieder bei unserem Titelthema, der lang ersehnte Deal, unsere 15% Zölle in die USA. Wir haben am Montagmorgen erst vorbörslich einen Freudensprung des DAX auf über 24.500 Punkte gesehen. Dieser Kurssprung ist im Tagesverlauf am Montag dann wieder Richtung 24.000 Punkte deutlich abverkauft worden, sogenannte harte Landung. Wir sind aktuell, wo sind wir momentan, Mittwochvormittag, knapp 24.200. Also im DAX sind wir seit Wochen zwischen 24.000 unten, 24.500 oben. Da tut sich nichts, das läuft einfach nur seitwärts. Und mal schauen, wie es weitergeht. Und wenn wir jetzt in die USA schauen, die ja bisher momentan eher noch die stärksten Börsen in den letzten Wochen waren, ist die Frage, ob die US-Börsen von all diesen Deals dann der heimliche Profiteur sein würden. Wir haben den S&P 500 auch am Montagmorgen vorbörslich mit Kursen oberhalb der 6.400-Punkte-Marke gesehen, was ein neues Verlaufshoch und historisches Hoch gewesen wäre. Wir waren letzte Woche bei 6.380. Ja, wir haben es dann geschafft, bei Kurse von 6.400 wirklich während der Börsenzeit zu zeigen. Hat die Definition neues Rekordhoch, ja, klingt gut, das sind etwa 20 Punkte mehr als letzte Woche, also 0,3%. Wir sind heute Morgen jetzt am Mittwochvormittag 6.380, knapp unter 6.400. Also es tut sich auch nichts mehr, nachdem die US-Börsen in der letzten Woche noch eine Woche zugelegt haben. Man kann sagen, ja, stabil im Bereich der Höchstkurse, alles gut. Aber Sie kennen meine sehr zurückhaltende Meinung zu den Märkten. Chance-Risiko gefällt uns seit einigen Wochen nicht mehr. Und wir schauen mal, was diese Woche noch bringt. Und diese Woche ist speziell heute, Mittwoch, der 30. Juli, aus mehreren Gründen. Erstens, der letzte Börsentag des Julis. Nee, Quatsch, wir haben ja 31, verzeihen Sie. Also Ende des Monats, das heißt, die gute saisonale Phase endet. Wir haben heute Fed-Meeting. Also mal schauen, was der Druck auf die US-Notenbank durch die US-Regierung bewirkt oder nicht bewirkt. Und ich hatte Ihnen gesagt, die Berichtssaison läuft momentan auf Hochtouren. Wir haben heute Mittwoch den sogenannten M-Tag. Denn heute Abend nachbörslich kommen Meta und Microsoft, also zwei absolute Schwergewichte. Und wir haben morgen am Donnerstag nachbörslich den A-Tag. Es kommen nämlich Apple und Amazon. Also gerade heute und morgen geballt die Creme de la Creme der Tech-Aktien, nachdem letzte Woche Alphabet ja schon sehr gut berichtet hat. Mal schauen, wie die Börse insgesamt darauf reagiert. Denn wir haben auch momentan viele Meldungen, die gestern nicht so gut aufgefasst worden sind. Ich sage nur Spotify fast minus 10%, United Parcel Service fast minus 10%. Also mal schauen, wie das Ganze aussieht. Am Freitag zum Wochenschluss werden wir mehr wissen, was die Aktien angeht. Ein Blick auf die Währungen noch. Auch hier ist die Frage mit den ganzen Zolldeals. Ist der Dollar vielleicht auch hier der heimliche Profiteur? Wir hatten Spitzenkurse Euro-Dollar in den letzten Wochen bis 1,18, 1,18,5. So, wir sind jetzt schon wieder unter 1,16, heute Vormittag 1,15,5. Ist die Frage, haben wir im Bereich 1,18 ein kleines Doppeltop gesehen auch, und ist die Dollarschwäche damit erst einmal beendet? Auch da wird der Wochenschluss am Freitagnachmittag spannend sein. So, Woche der Wahrheit, Berichtssaison hatte ich angesprochen. Für uns als Fazit in diesem Umfeld, für uns sind die Aktienmärkte für das fundamentale Umfeld, das wir haben, zu stark, zu hoch, das wissen Sie. Wir sehen aber nach wie vor, trotz aller Warnzeichen, keine Verkaufssignale, da sich die Kurse in der Nähe der Höchststände bewegen. Auch das akzeptieren wir. Bedeutet, wir bleiben verhalten mit einer vorerst neutralen Aktienquote. Das hatte ich Ihnen in den letzten Wochen schon mehrfach erläutert. Und hoffen, am Freitagnachmittag zum Wochenschluss mit den ganzen Meldungen, die wir bis dahin hatten, ein wenig schlauer geworden zu sein. Vielen Dank für Ihr Einschalten, Ihr Interesse, Ihr Abonnement. Wir sind für uns als Bank inzwischen über 2.500 Abonnenten. Das freut mich sehr. Ich weiß, in der YouTube-Welt ist das nichts, aber für uns als Bank ist das schon sehr viel. Vielen Dank dafür. Der Daumen freut mich natürlich auch immer wieder und Ihre zahlreichen Kommentare und Fragen, die wir heute, ich glaube, wieder sehr ausführlich und ich hoffe auch zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet haben. Bis dahin, bis Freitagnachmittag zum Wochenschluss, verbleibe ich wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.